Herr, hab Dank dafür, dass wir wissen dürfen, du bist der Herr. Du hast alles in deiner Hand. Und Herr, hab Dank dafür, dass wir wissen dürfen, du wohnst in uns, weil du es versprochen hast, dass du mit deinem Geist in einem jeden bist, der an dich glaubt. So möchte ich darum bitten, dass du mit deinem Geist auch jetzt das Wunder vollbringst, dass jeder genau das abbekommt, was er braucht in seiner ganz persönlichen eigenen Situation. Ich möchte dich darum bitten, dass du das rausnimmst, was von mir persönlich kommt und dass es wirklich das ist, was du sagen möchtest, Herr. Rede und wirke bitte du. Amen. Ja, die Gemeinde in Jerusalem hatte so eine Woche nach Pfingsten ganz schön Probleme. Mal abgesehen von der Situation Pfingstferien hier bei uns, sind wir so 120 bei uns im Gottesdienst. Könnt ihr euch aber vorstellen, was das so bedeutet dann, ne? Eine Woche später 3000 Leute mit damals zu haben und die alle auch noch versorgen zu müssen. Wo trifft man sich? Nette Probleme, aber Probleme hatten sie. Das war die Situation, Startstunde der Gemeinde Jesu, Pfingsten. Gott hat seinen Geist, hat sich selbst gegeben in Petrus, in die anderen Apostel. Und das hat gezündet. 3000 Leute haben sich entschieden, haben gesagt, ja, Jesus ist für mich gestorben. Ja, ich brauche Rettung, ich brauche Hilfe in meiner Lebenssituation. Und sie sind der Gemeinde hinzugetan worden. Und in der Anfangsphase in Jerusalem war die Gemeinde der Sammelpunkt, wo man halt reinkam, wenn man sich für Christus entschieden hat. Und da hat man Gemeinschaft gehabt, im Tempel, in den Häusern. Man hat die Lehre der Apostel sich angehört. Man hat hingehört, was war Jesus eigentlich wichtig? Was ist wichtig davon für mein eigenes Leben? Wie kann ich in eine lebendige Beziehung mit Gott treten und diese auch leben? Und sie haben Gott gelobt. Und das muss so eine Außenwirkung gehabt haben, das müssen die mitgekriegt haben. Denn da steht, und täglich tat Gott noch weitere dazu. Problem mehrt sich. Und es waren hinterher noch mehr mit 5000, dass da plötzlich mehr da waren. Und hinterher waren es weit über 10.000 mit Sicherheit, die der Gemeinde zugerechnet wurden. Und das kann man nicht mehr an einem Ort machen. Da hat man sicherlich so Hausgemeinden gehabt. Aber man war so irgendwo in Jerusalem zusammen. Und dann kam aber nach einiger Zeit Verfolgung. Und die Gemeinde siedelte sich dort an, wo die Flüchtlinge hinkamen. Und Gemeinde wurde Brückenkopf in die jeweilige Umgebung hinein. Es war ein Brückenkopf. Und es waren Zellen, an denen und in denen die Menschen sehen konnten, wie man mit Gott in einer lebendigen Beziehung lebt. Wie Gottes Liebe konkret wird. Wie er Schuld auch anspricht, aber auch vergibt und bereinigt. Und heilend in Beziehung, in Leid, in Bedürftigkeit hineinwirkt. Die Gemeinde war also die Grundstruktur für ein explosionsartiges Vermehrungsprogramm der Gemeinde. Der guten Nachricht. Innerhalb von 30 Jahren nach Pfingsten war mittlerweile Gemeinde quer durch das ganze Römische Reich verbreitet, so dass 64 nach Christus das für Nero auch ein Anlass war, eine Christenverfolgung zu starten, weil A, die etwas unliebsam wurden, sie wurden einfach zu viele, und B, weil er einen Sündenbock brauchte. Aber das kann man nur machen, wenn wirklich das Volk schon durchtränkt ist da. Und das ist passiert gewesen. Gemeinde. Und heute, hier in Europa, ist Gemeinde immer noch so explosionsmäßig in der Vermehrung in unserer Gesellschaft? Eigentlich weniger. Europa ist der einzige Kontinent außer der Antarktis, auf dem das Christentum zurückgeht und nicht zunimmt. Es weicht aus unserer Gesellschaft raus. Und Leute von außen, die eine Außenwahrnehmung, wird immer wieder gesagt, Kirche, das ist irrelevant für mein Alltagsleben. Hat nichts damit zu tun. Und in der Innenbetrachtung fragt man sich, was ist Gemeinde? Und da wird sehr oft drüber gesprochen, über Abdecken der eigenen Bedürfnisse. Was habe ich davon? Wo finde ich mich denn da wieder? Was bringt mir das? Mag ich das? oder auch aus der Innenbetrachtung heraus das andere. Man muss das aufrechterhalten, was schon immer da war. Ne? Man hat so Programme und ja, wie die Gruppe hatten wir ja schon immer, oh, der hört auf, will einer in eine Mitarbeit einsteigen, wir haben da noch etwas. Und man versucht krampfhaft etwas am Leben zu erhalten. Und Klaus Heinrich hatte von der Bundesratstagung berichtet, dass er mitgekriegt hat, dass da manche Pastoren mit 60 Gemeindemitgliedern eigentlich eine Gemeinde locker leiten müssten, können müssten, aber sie kurz vorm Burnout stehen, weil sie alles am Leben erhalten müssen, weil nichts irgendwo mal hinterfragt wird. Ist das eigentlich Gemeinde, die so bei Pfingsten entstanden ist? Ich glaube nicht. Ich beschäftige mich mit diesem Thema, mit einem bestimmten Thema schon so ungefähr ein halbes Jahr und wollte mal eigentlich bei euch reinfragen, das ist eine echte Frage wieder, was poppt bei euch so hoch, wenn ihr das Wort Heilsarmee hört? Blasmusik. Bitte? Blasmusik. Bitte?
Suppe, Seife, Seelenheil.
Ja. Dienste für Menschen. Kampfeinsatz. Ja, da geht es noch richtig ab, ne? Ich habe mal reingeguckt ins Internet und, ach so, ich brauche den Knipser mal. Ne, den Knipser. Wo ist er? Da. Und haben wir mal angeschaut, was den guten William Booth, mach einfach mal weiter, was den William Booth eigentlich so angespornt hatte. Der Gründer der Heilsarmee, William Booth, nahm im Alter von 15 Jahren Jesus Christus als Herrn seines Lebens an. Die Bibel wurde zum Maßstab seines Alltags und prägte sein ganzes Leben. Schon in seiner Kindheit mit Armut konfrontiert, erschütterte William Booth immer mehr die soziale und geistliche Not seiner Mitmenschen, besonders in den Ostlondoner Slums. Da die zu den Randgruppen der Gesellschaft gehörenden Menschen nicht in die Kirche kamen, erkannte Booth sehr früh, die Kirche muss zu den Leuten gehen. Unter viel Spott, Gelächter und Unverständnis der Frommen fing er an, auf den Straßen Ostlondons zu evangelisieren. Die Gottesdienste wurden vor verrufenen Kneipen auf Plätzen, Straßen und in Gassen abgehalten. Und das, was mich manchmal immer wieder so erschüttert, was ich bei Erweckungszeiten immer wieder lese, nicht die Außenstehenden sind die Blocker, sondern die Frommen sperren sich gegen das, was Gott in die Wege leiten möchte, was er wieder zum Leben erwecken möchte. Und William Booth, kannst du mal eins weitermachen bitte, hat dann einfach das mal so formuliert, solange Frauen weinen, wie sie es jetzt tun, will ich kämpfen. Solange Kinder Hunger leiden müssen, wie sie es jetzt tun, will ich kämpfen. Solange Menschen ins Gefängnis müssen, rein und raus, will ich kämpfen. Solange es Mädchen gibt, die auf der Straße unter die Räder geraten, solange es eine Seele gibt, in der das Licht Gottes noch nicht scheint, will ich kämpfen. Ich kämpfe bis zum letzten Atemzug. Das ist nicht aus einer Aktion heraus, sondern weil jemand richtig betroffen war von einer Sache und gesagt hat, ich kann es ja gar nicht anders. Ähnlich wie wir es auch beim Paulus finden. Und hier ist nicht von Evangelisieren in verbaler Form die Rede, sondern wirklich den Menschen helfen, ihnen entgegengehen. Eine ähnliche persönliche Betroffenheit hat Johann Gerd Onken umgekrempelt und dazu bewegt, im Hamburger Hafenviertel der Not der Armen und Ungebildeten zu begegnen. Das klingt ziemlich radikal. Mein Leben umkrempeln lassen? Will ich das überhaupt? Aber ich glaube, eine Gemeinde kann nicht relevant sein für die Umgebung, wenn die, die in der Gemeinde sind, nicht dazu bereit sind. Das heißt nicht, ich krempel mich jetzt einfach um, weil ich umkrempeln so schön finde, sondern ich sage einfach nur, Herr, ich habe die Bereitschaft, das zu tun, was du mir sagst und das an erste Stelle zu stellen, was du mir sagst. Und dann wird Jesus wirken. Auch wenn Gemeinden leider vieles um sich selbst kreisen lassen, Programme manchmal so wichtig sind, Dinge am Leben zu erhalten, Gemeinde ist nicht Selbstzweck. Es geht auch nicht darum, dass Mitglieder ein rundum versorgt sein Paket geschnürt bekommen. Darum geht es in der Gemeinde überhaupt nicht. William Booth und Johann Gerhard Onken sind zwei Beispiele, was passieren kann, wenn man die Not der Menschen in der eigenen Umgebung wahrnimmt und betroffen ist. Und aus der Betroffenheit heraus Gottes Liebe dann dagegen setzt und das auslebt, wozu Jesus uns beauftragt hat. Uns wird immer wieder berichtet, dass Jesus innerlich bewegt war von der Not der Menschen, denen er begegnete. Er sah ihre Bedürfnisse, Krankheiten, Hoffnungslosigkeit, Aussichtslosigkeit, Hunger, Hunger nach ganz normalem Essen, aber auch spirituellen Hunger, nach einer Beziehung mit einem lebendigen Gott. Und die Gemeinde Jesu, die jetzt so ihren Geburtstag hatte, ist Jesu Körper. In Kolosser 1, Vers 15, 1, 2, 3. Weiter. Eins zurück. Nochmal eins zurück. Lass es einfach mal dann dabei stehen. Also Gemeinde ist nicht Selbstzweck, kein Rundum-Wellness-Paket. Die Gemeinde ist Leib Christi, Kolosser 1, Vers 15. Und er, Christus, ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. In 1. Korinther 12 steht es etwas ausführlicher, an mehreren anderen Stellen ähnlich, dieses Bild des Körpers. Und auch dann in Epheser 5, Vers 23 und Kolosser 1, Vers 24. Der Körper Christi ist die Gemeinde. Die Gemeinde sind die Hände Jesu. Die Gemeinde sind die Füße Jesu. Sind. Aber wie Jesus Menschen aufrichten kann mit den Armen, Leute in den Arm nehmen kann, hingehen kann, das hängt davon ab, wie stark sich die Gemeinde gebrauchen lässt. Aber die Gemeinde ist der Körper Christi, sagt uns die Bibel. Und was uns auch die Bibel sagt, Jesus selbst sagt in Johannes 14, Vers 12, dass wir das fortsetzen werden, was er getan hat. Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größer als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Insofern finde ich den Begriff Heilsarmee wirklich sehr treffend. Er hilft uns, das eigentliche Ziel im Auge zu behalten. Gemeinde finde ich eine ganz tolle Sache. Gleich eine Armee, die Gottes Heil in allen Bereichen den Menschen bringt. Finde ich eigentlich einen ganz tollen Namen. Nicht die Gemeinde in sich ist das Ziel, sondern nehmt Gottes Reich ein. Das ist das Ziel. Und das geschieht dort, wo wir in Gottes Auftrag hingehen und der sozialen, der körperlichen, der seelischen und der geistlichen Not der Menschen entgegentreten. Die Bibel sagt uns, der Sohn Gottes ist gerade deswegen zu uns gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. 1. Johannes 3, Vers 8. Und dies fortzusetzen als seine Hände, als seine Füße, ist Auftrag der Gemeinde. Erstens, unser Anliegen ist, Gottes Herrschaft soll aufgerichtet werden. Unser Vater im Himmel, mach deinen Namen groß in der Welt, komm und richte deine Herrschaft auf, verschaff deinem Willen Geltung auf der Erde, genauso wie im Himmel. Gott will das Beste für uns Menschen. Er hat uns geschaffen zur Gemeinschaft mit ihm. Ihm liegt viel an uns. Wir haben vorhin das von der Ulrike am Anfang gehört, mit dem Vater. Wie kann man sich vorstellen, dass ein Vater kein Interesse hätte an der Gemeinschaft mit seinen Kindern? Geht doch gar nicht. Und der Mensch wird erst seinen Frieden finden, wirklich glücklich und zufrieden werden, wenn er diese Gottesbeziehung leben kann. Seinem Willen Geltung verschaffen heißt, dass mehr und mehr Menschen das erkennen und leben können. Das ist unser Anliegen. Zweitens, unser Auftrag. Wir sollen überall Gottes Botschafter sein. 2. Korinther 5, Vers 18 bis 20. All dies verdanken wir Gott, der durch Christus mit uns Frieden geschlossen hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Denn Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünde nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Als Botschafter Christi fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf. Lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum, im Auftrag Christi. Da ist unser Auftrag. Und das gilt nicht nur dem Paulus, das gilt jedem, der diese Versöhnung für sich persönlich in Anspruch nimmt. Wenn ihr was Gutes bekommen habt, dann gebt das weiter. Ihr seid Botschafter da drin. Und wir als Gemeinde, und zwar überall. Nicht nur in der Komm-Struktur, sondern auch in der Geh-Struktur, zu den anderen hinzugehen. Und drittens, unsere Ausbildung. Der Jünger bildet Jünger aus. Kreislauf. In Matthäus 28, Vers 19 bis 20. Das ist ein ganz normaler, einfacher Kreislauf. Geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Geistes, lehrt sie halten, alles zu befolgen, was ich euch gesagt habe, und dann geht es wieder weiter. Dann gehen die los. Und genau das ist das, was Gemeinde lebendig macht. Es geht nicht darum, dass ein Macker vorne steht und die ganze Zeit der Unterhalter ist, sondern dass jeder von euch eigentlich vor Augen hat, wie kann ich geistlich wachsen, dass ich in diesem Kreislauf erst einmal gewonnen werde für Gottes Reich, dass ich dann der Gemeinde zugeteilt werde und dass ich lehre, sodass ich lerne, dass ich andere mit hineinnehmen kann. Das ist das, was Gemeinde ausmacht. Es geht also nicht darum, wir sind die beste, die tollste, die größte, die stärkste Gemeinde. Ganz Umfeld kommt zu uns. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Sondern so vielen Menschen wie möglich Gottes Liebe und diese Superbotschaft der Versöhnung nahezubringen, darum geht es. Sie aber nicht nur dafür zu gewinnen, sondern sie auch aufzubauen, sie zu stärken, sie zu kräftigen und sie dann fähig zu machen, gemäß ihren jeweiligen Gaben und Fähigkeiten in Dienst sich stellen zu lassen und rauszugehen, andere zu gewinnen, in die Gemeinde hineinzuführen, aufzubauen, zu stärken, in geistliche Reife, sie in Dienst zu stellen, sodass sie auch wieder gehen können. Darum geht es in Gemeinde. Es geht nicht um Anzahl, es geht nicht um Schönheit, sondern es geht darum, dass Gottes Reich gebaut wird. So, auch wenn deutsche Ohren bei Armee ein bisschen schrill werden, möchte ich mal den Begriff Heilsarmee noch weiter strapazieren. Lasst uns einmal bei diesem Bild bleiben. Wer war von euch bei der Bundeswehr? Bei der italienischen?
Ja.
Okay, vielleicht ist es genauso bei euch, vielleicht nicht. Also, wer von euch weiß, wie man die erste Zeit beim Bund nennt? Grundausbildung. Und bei der Grundausbildung? Ey. Du darfst was sagen, finde ich ja toll. Grundausbildung, das ist der Level, den alle mitmachen. Das sind 4 Wochen. Da geht man in die Grundausbildung, da kriegt man fast das gleiche Programm. Und dann geht es in ein spezielles Programm. Da habe ich wieder vergessen, wie der Name heißt, aber es war dann so 2 Monate ungefähr bei mir, wo man eine Spezialausbildung gekriegt hat. Je nachdem, was man für ein Profil mitgebracht hat. So körperliche Statur, persönliche Interessen, ob man Koch werden wollte oder Musiker oder zur Luftwaffe oder Flieger oder Pionier so unterm Grasnarbendeckel. Das war dann einfach eine Spezialausbildung. Und dann gibt es 3 Monate nochmal in der Truppe. Und nach ungefähr 6 Monaten war man eigentlich in der Lage, dem Gesamtziel der Armee schon zu dienen, es zu unterstützen. Und genau das gibt es im Glauben genauso. Die Bibel ist voll von Aussagen, wie wichtig es ist, dass wir uns in der Nachfolge von Jesus, von Gottes Geist, wirklich verändern lassen. Und fähig gemacht werden, gemäß unserem Profil und unseren Fähigkeiten und Neigungen, an den Platz hingestellt zu werden, wo die Bibel uns sagt, und wir sind in Christus geschaffen, zu etwas, was seine guten Werke, die Gott schon längst geplant hat, dass wir die vollbringen können und in denen wandeln. Das ist das Ziel, sagt die Bibel immer wieder, dass wir uns dahin verändern lassen. Und Auftrag der Gemeinde ist dabei, diesen Wachstumsveränderungsprozess zu unterstützen. Darum geht es in der Gemeinde. Heutzutage gibt es leider viele Gemeinden und Kirchen, die sich im Wesentlichen nach den eigenen Bedürfnissen ausrichten und keine oder nur noch verschwindend geringe Bedeutung dann dadurch auch für ihre Umgebung haben. Da kümmert man sich um sich selbst. Ich möchte von William Booth, ich möchte von Johann Gerd Onken und von ähnlichen Leuten lernen. Sie haben Gottes Herrschaftsbereich in ihre Umgebung hinaus ausgedehnt und haben dabei in ihren Gemeinden sehr stark darauf geachtet und sich konzentriert, jeden Einzelnen möglichst gut in diesen Wachstums- und Veränderungsprozess von Kirchen distanziert, bis hin zu Jünger, voll ausgebildeter Jünger, zu fördern. Aber wie kann das praktisch jetzt aussehen? Ich fand das gut hiermit, Wanted. Jetzt kommt der Teil dran. Das war vorhin die, sagen wir mal, die Theorie. Jetzt kannst du in die Praxis reingehen. Wanted, wer du. Wie kannst du persönlich eigentlich mit ganz leichten Mitteln vielleicht dich stärker konzentrieren, wie du im Glauben wachsen kannst? Ich kenne noch niemals den Namen von dem Ding. Wer kennt den Namen von dem hier? Bitte? Eine Rankhilfe. Ich habe bei mir im Konzept Wachshilfe stehen, aber das Rankhilfe finde ich besser. Rankhilfe ist eine ganz tolle Sache, total easy, aber man packt es in den Boden rein und eine Pflanze, die normalerweise zwar Wurzeln hätte, aber einfach auf dem Boden liegen bleiben würde und gar keine Frucht kriegt, die kann sich daran hochranken. Und, ich habe mir das mal zeigen lassen, es gibt immer wieder die Möglichkeiten, noch weiter wachsen zu lassen, jetzt mache ich einfach mal so, dass man die einfach zusammensteckt und dann kann es weitergehen, das Wachsen. Wachsen ist nicht eine Sache, die irgendwann mal aufhört, sondern ich kann einfach beständig auch weiter wachsen. Und eine Rankhilfe ist was ganz, ganz Einfaches, aber Effektives. Und genau das Gleiche finden wir auch im Glauben vor. Es gibt oft die Situation, dass man sich defokussiert, dass man von dem Hauptpunkt wegkommt. Und was ich immer ganz gerne habe, ist so einfache Bilder, mit denen man sich Dinge immer wieder abrufen kann und sagen kann, bin ich noch auf der Spur, bin ich noch auf der Rille. Ihr kennt ja schon oft genug, habt ihr das mitbekommen jetzt, diese Kreise der Verbindlichkeit. Wo ich hier in dem Umfeld die KND-Leute habe, das ist Kirche, nein, danke. Mit Kirche habe ich nichts am Hut. Und die haben normalerweise nicht unbedingt was gegen Jesus, aber gegen das, was Kirche bei ihnen als Erscheinungsbild hat. Dann gibt es Leute, die sagen, okay, ich bin interessiert. Ich möchte zum Gottesdienst kommen oder in den Hauskreis kommen oder Mutter-Kind-Kreis. Ich möchte mal wissen, was es mit dem Glauben auf sich hat. Dann gibt es Leute, deswegen habe ich hier die etwas kräftigere Markierung gemacht, die sagen, okay, ich möchte Jesus Christus nachfolgen und mich in die Gemeinde einklinken. Das hier ist also jetzt schon der Entwicklungsgrad innerhalb einer Gemeinde. Ich möchte geistlich reif werden. Ich möchte in den Dienst gestellt werden. Ich möchte an dem Punkt hinkommen, wo Jesus mich hinhaben möchte. Und ich möchte dieser Botschafter sein, der in der Lage ist, rauszugehen, andere hereinzuholen und ihnen zu helfen, Christus nachzufolgen. Wie kann dieses hier mir jetzt eigentlich helfen, auf Wachstum konzentriert zu bleiben? Einmal, machst du mal? Eins, weiter. Eine Standortbestimmung. Ich würde mal sagen, hier im Gottesdienstraum haben wir typischerweise in jedem Fall Leute aus einem dieser Bereiche. Vielleicht auch einen, der sagt, Kirche, nein, danke, aber aus irgendeinem Grund hier dabei ist heute. Kann auch sein, aber typischerweise sind im Gottesdienst Leute, die in diesen Bereichen leben und sich einklinken. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, wenn ich weiß, wo mache ich eigentlich mein Kreuz? Bin ich noch eigentlich an der Stelle, dass ich mir überlege, will ich eigentlich mit Jesus leben oder nicht? Habe ich schon eine Entscheidung getroffen für ihn? Und das sind die Leute, die sagen, nein, eigentlich habe ich noch keine getroffen, aber ich bin daran interessiert, da etwas mehr nachzuhaken, mehr von zu erfahren. Manche sagen, okay, ich habe mich für Christus entschieden, aber so eine Veränderung in meinem Leben, das ist noch nicht so richtig erfolgt. Da müsste ich nochmal dran arbeiten. Ich bin eigentlich eher hier. Einer sagt, okay, ich habe zwar mich schon von Jesus verändern lassen. Ich merke, an manchen Stellen reagiere ich nicht mehr so wie ich früher. Aber da hat Gott schon was getan. Aber ich habe meinen Platz in der Gemeinde noch nicht gefunden. Und so weiter kann man an unterschiedlichen Stellen das Kreuz machen. Es ist immer gut zu wissen, wo ist mein Standpunkt, wo ist mein Standort. Denn dann weiß ich, wohin geht denn der nächste Entwicklungsschritt. Dann brauche ich nicht alles auf einmal im Kopf zu behalten, sondern kann mich auf den nächsten Entwicklungsschritt konzentrieren. Ein zweiter Punkt, Entscheidung ist notwendig. Klingt banal, aber bei jedem dieser Linienüberschreitungen ist es notwendig, dass man einen eigenen Entschluss hat. Dass einer sagt, ich will nicht mehr Kirche nein Danke sagen. Nein, ich höre mal hin. Das könnte für mein Leben wichtig sein. Und dann geht er hin und hört sich das an. Er trifft eine bewusste Entscheidung. Oder einer sagt, ich möchte jetzt nicht mehr nur im Gottesdienst hinhören. Jesus ist mein Herr. Ich übergebe mein Leben ihm und ich schließe mich auch einer örtlichen Gemeinde an. Die Bibel hat das immer nur als Gesamtpaket. Die Bibel kennt nicht, dass man sagt, ich entscheide mich für Christus, aber seinen Körper will ich nicht haben. Das ist bei manchen vielleicht so, dass sie sagen, da komme ich nicht mit zur Rande. Aber die Bibel sagt immer, du wächst geistlich nur dann, wenn du in einer verbindlichen Gemeinschaft, einer Ortsgemeinde lebst. Das lesen wir immer wieder. Oder dass man sagt, okay, ich treffe eine bewusste Entscheidung zur geistlichen Reife, von der geistlichen Reife aus in einen Dienst hinein. Diese Sachen, die sehen jetzt banal aus, aber es ist leider so, dass in manchen Gemeinden, habe ich selber mitbekommen, manche Leute sind 40 Jahre Christ. Die haben mitgekriegt, hierfür brauche ich eine Entscheidung. Um zu sagen, ich möchte Jesus nachfolgen, ich möchte in die Gemeinde. Aber die es nicht mitbekommen haben, dass es eine bewusste Entscheidung einer einzelnen Person ist, zu sagen, ich möchte auch geistlich mich verändern lassen, ich möchte mich in Dienst nehmen lassen von Jesus. Und sind 40 Jahre geistliche Babys. Also das ist ein ganz banaler Punkt. Entscheidung ist notwendig. Aber mir hilft das, mich zu fragen, hey, wenn mir so viel dran liegt, das zu leben, was Jesus von mir möchte, wofür er mich geschaffen hat, dann möchte ich möglichst schnell hier reifen und dazu brauche ich Entscheidungen. Und ich muss mir bewusst werden, wo stehe ich denn zurzeit? Der nächste Punkt. Gesunde Reihenfolge beachten. Ist auch eine Hilfestellung hier in dem Teil. Es gibt manche Leute, die sagen, okay, ich war bislang hier beim Gottesdienst, war interessiert. Ach, ich möchte mal ganz gern da in der Lobpreisband mitmachen und fange mit dem Dienst an. Das, was mir dieses Bild zeigt, ist, es gibt in der Bibel ganz natürliche Wachstumsschritte. Wo ich sage, erstmal kommt es dran, dass ich mein Leben Christus übergebe und mich auch in eine Gemeinde einklinke. Ob das jetzt nun unsere Gemeinde ist oder eine andere Gemeinde, das ist egal. Aber es ist wichtig, dass du in einer konkreten Ortsgemeinde Mitglied bist und dich da einbinden lässt. Der nächste Schritt ist dann, dass man, wenn man hier steht und sagt, okay, ich möchte jetzt doch wieder in den Dienst rein, die geistliche Reife ist mir zu anstrengend, dann muss ich mich ja verändern lassen, geht auch nicht. Sondern erst, wenn man hier Schritt für Schritt geht, baut Jesus uns auf zu dem, was er mit uns vorhat. Und ein letzter Punkt, der mir helfen kann hier in diesem Bild, ist, dass ich sage, okay, ich stehe jetzt an dieser Entscheidung. Aber ich habe noch Fragen dazu. Mir ist noch manches noch nicht so richtig klar. Und kann man sagen, okay, es gibt hier in der Gemeinde ein paar Angebote. Da gibt es Kurse, da gibt es Hauskreise, da gibt es vielleicht externe Schulungen. Aber was ist jetzt für mich das Richtige? Da kann ich sagen, okay, wenn du hier stehst, geh auf den Erwin Zielke, der heute nicht da ist, weil er in Urlaub ist, aber geh auf den Erwin Zielke zu oder auf einen anderen von der Gemeindeleitung und sag einfach, ich möchte mich mit meiner jetzigen Situation auseinandersetzen und wissen, was brauche ich eigentlich, um diese Entscheidung hier für mich zu tätigen. Und da haben wir unterschiedliche Angebote. Da haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, wenn einer sagt, ich möchte wirklich mal so aus Sicht eines Nichtgläubigen die Glaubensgrundlagen durchgehen. Dass er uns anspricht und sagt, okay, hier ist Bedarf an einem Alpha-Kurs. Das läuft ungefähr 10 bis 12 Wochen und behandelt die Hauptthemen des christlichen Glaubens. Und was wir auch regelmäßig anbieten, entdecke unsere Gemeinde, das machen wir so alle 3 Monate in etwa, wo wir einen Samstag zusammen sind, denn wenn einer die Entscheidung treffen möchte, hier in die Gemeinde reinzukommen, sollte er wissen, was ist eigentlich der Gemeinde wichtig. Wenn einem das nicht bewusst ist, wie kann man dann von ganzem Herzen sagen, ja, ich möchte Gemeindemitglied werden. Und dann gibt es hier in diesem Bereich, wenn einer sagt, ich stehe hier und möchte in geistliche Reife reinkommen. Da hat der Erwin Zielke und Hanna, die haben jetzt einen Kurs, einen Glaubensgrundlagenkurs laufen. Ich glaube auch 12 Wochen, ne? Über 12 Wochen, der ist jetzt schon gestartet. Aber ich kann mir vorstellen, wenn genug Bedarf da ist, dann einfach an Erwin und an Hanna wenden und sagen, ich möchte einsteigen. Oder ein anderer Kurs, der in diesem Bereich liegt, Gott erfahren Kurs. Den hat Hanna schon zigmal gemacht hier bei uns in der Gemeinde. Wenn da Bedarf da ist, dann kann man sagen, okay, ich stehe hier, möchte hierhin wachsen, einfach melden. Es ist ganz wichtig, sich deutlich zu machen, ich brauche eine Entscheidung. Und ohne Entscheidungen wird man nicht geistlich wachsen können. Soweit die Sachen, wie das vielleicht praktisch im eigenen Leben angewendet werden kann. Dass man das Ziel vor Augen hat. Ich möchte geistlich wachsen. Ich möchte nicht vor mir herdümpeln. Da kommt man nicht automatisch hin. Aber dass man sich eins bewusst macht. Das hier ist nicht wieder ein Selbstzweck. Sondern das ist dafür da, dass jeder von uns schnellstmöglich an den Platz kommt, an dem er eingesetzt werden kann, um Reich Gottes zu bauen. Das ist der ganze Sinn und Zweck davon. Und das wird in einer Vertonung vom Vater Unser sehr deutlich. Dort heißt es, ganz mal, Vater aller Schöpfung, zeig deinen göttlichen Plan. Dein Volk, das du dir erwählt hast, lass es aufstehen im Land. Das heißt, relevant werden, bedeutungsvoll werden für die Umgebung, sichtbar werden. Lass uns deine Herrlichkeit sehen und lass sie weitergehen zu den Völkern. Deine Nähe, füll diesen Raum, denn wir suchen dein Angesicht. Herrscher aller Völker, lass die Welt endlich sehen, die Fülle deiner Verheißung. Deine Gemeinde im Sieg, komm zu uns und berühre uns. Rüst uns aus, mach uns stark, überwind unsere Schwachheit, damit wir aufstehen zum Kampf. Da ist dieses Ringen, das Ringen darum, dass Menschen gerettet werden. Ich finde die Heilsarmee toll, mit dem Gedanken, dass sie das sagen, okay, ich will nicht nur verbal das machen, sondern ich will dorthin gehen, wo die Menschen sind, die Probleme haben. Dein Reich komme, Herr. Dein Wille geschehe. Lass uns auf Erden sehen, Jesus in Herrlichkeit. Und darum geht es der Gemeinde. Die Geburtsstunde der Gemeinde war dafür da, dass Gottes Reich gebaut wird. Und ist es bis heute. Und dass wir uns damit einklinken und sagen, Herr, wie kann ich schnellstmöglich an den Platz kommen, dass ich diese super Botschaft, aber auch deine Liebe den anderen Menschen nahebringen kann. Dass ich ihnen helfen kann, Ja zu dir zu sagen. Sie aufbauen kann, dass sie von dir lernen können. Und ihr Leben verändert wird in dein Wesen. Und sie den Platz finden, an dem sie wirken können für dich, um andere wieder hineinzuholen in die Gemeinde. Das ist die Vision, die Gott hier für unsere Umgebung hat. Ich glaube ganz fest an diese Sicht von Gott. Hier für Hemsbach, Laudenbach, Sulzbach, Hüttenfeld, 23.000 Einwohner. Warum haben wir uns so viel Begrenzung bei uns im Kopf? Vielleicht sind es ja nächsten Sonntag mal 3.000. Und da merke ich selbst, wenn ich das sage, welche Begrenzung ich in meinem Kopf habe. Dass wir sagen, okay, ich möchte, Herr, wirklich deine Sicht von dieser Umgebung haben. Öffne mir die Augen, wohin wir gehen sollen, als Einzelne und als Gemeinde, damit dein Reich gebaut wird. Lass uns das Lied miteinander singen.